Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, einmal die Frage an euch. Wie geht ihr eigentlich vor, wenn ihr eure Immobilie finanziert? Es gibt da grundsätzlich zwei Möglichkeiten, zu einer Finanzierung zu kommen. Ihr könnt selber zu den Banken gehen oder ihr könnt einen Finanzierungsvermittler nutzen. Stefan und ich haben beim Kauf der ersten Wohnung tatsächlich auch einen Finanzierungsvermittler benutzt. Warum? Weil der einfach mehrere hundert Banken gleichzeitig für einen anfragt und so ein bisschen auch eine Pufferstelle ist, die Unterlagen mit einem gut macht und dann eben auch weiß strategisch, auf welche Banken sollte man zugehen und wo macht das aktuelle Vorhaben Sinn, um es zu platzieren. Es sind dabei mehrere Dinge wichtig, wenn ihr mit einem Finanzierungsvermittler arbeitet. Ihr solltet darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler am Ende auch dafür sorgt, dass ihr wirklich eigene Bankkontakte aufbauen könnt, weil das ist wirklich wichtig, wenn ihr als Investoren dann vielleicht auch noch weiter wachsen wollt. Und zum anderen solltet ihr natürlich darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler auch darauf spezialisiert ist, auf das, was ihr vorhabt, also sich auskennt mit Kapitalanlageimmobilien, versteht, wie ihr als Investor denkt, das ist zum Beispiel was ganz anderes, wie ein Eigenheimkäufer und eben entsprechend eure Sprache spricht, weil ihr vielleicht auch ein paar Dinge anders machen wollt als bei einer typischen Eigenheimfinanzierung. Wir wollen und haben genau dieses Thema uns auf die Agenda geschrieben, dass wir Finanzierungen für euch leichter zugänglich machen. Und wie machen wir das? Wir machen das zusammen mit der Interhyp. Wir partnern jetzt schon einige Jahre mit der Interhyp, Deutschlands größtem Finanzierungsvermittler. Die haben logischerweise, natürlicherweise das größte Netzwerk zu allen Banken. Und wir haben mittlerweile über 60 Berater von der Interhyp bei uns in der Immocation Masterclass ausgebildet, so dass sie wirklich die Sprache der Kapitalanleger, also von euch sprechen und für euch die bestmögliche Finanzierung finden können. Wenn ihr eine Finanzierung also gerade beantragen wollt, wenn ihr zu einer Finanzierung kommen wollt, weil ihr eine Immobilie kauft, dann geht am besten mal auf immocation.de/Finanzierung. Dort gibt es dann ein Formular, das könnt ihr ausfüllen und dann kommt ihr direkt zur Interhyp in dieses Team, das von Immocation ausgebildet wurde. Also viel Spaß und viel Erfolg mit eurer Finanzierung. immocation.de/Finanzierung.
Entweder günstiger kaufen, aber selbst dann, ich merke es jetzt bei meiner Bank, hatte ich ein schönes Objekt, aber die sagt, können wir finanzieren, der Kaufpreis sehen wir bei 500.000 Euro ungefähr. Ich bin jetzt bei knapp 400.000 Minimum bei der Verhandlung, wenn jetzt nicht irgendwer noch dazwischen kommt und kaufe so gesehen schon unter Wert, kann da noch was entwickeln, also Mieten sind noch unterentwickelt, ich kann da noch Parkplätze vermieten, ich kann noch ein Dachgeschoss ausbauen, vielleicht noch 2-3 Garagen hinstellen, wie auch immer, sowas ist auf jeden Fall möglich. Balkone anbauen, dort die Energieeffizienz heben, aber das Lustige ist, die Bank berechnet mir dann einen Stresstest, was in 10 Jahren zum Beispiel ist. Und das muss ich sagen, das sind, also da wird ja konservativ gerechnet, aber vom Allerfeinsten. Ne? Mhm. Da wird die Miete von jetzt angenommen, aber wir haben in 10 Jahren ungefähr 8% Zinsen. Mhm. Wo ich sage, okay, die Zinsen können steigen, aber die Mieten dürfen nicht steigen. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, okay, da komme ich auch an die Grenze bei meiner jetzigen Bank.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Der Nils hat in einem halben Jahr 4 Wohnungen gekauft. Seine ersten 4 Wohnungen. Der Nils ist 40 Jahre alt und Feuerwehrmann. Und das finde ich einen, ja, wirklich Raketenstart, den er da hingelegt hat. In einer spannenden Lage mit Jena. Ich würde mal sagen, so einer, sozusagen eine B-Stadt, die aber super funktioniert, auch in den Zahlen. Und das werden wir jetzt alles gleich durchgehen und seine Geschichte hören. Hallo Nils.
Hallo Marco.
Schön, dass du da bist. Es ist vormittags, wir haben gerade kurz überlegt, weil wir uns gemütlich unterhalten wollen, wie wenn wir ein Bierchen trinken, ob wir eins aufmachen. Wir haben uns dann für Kaffee entschieden, aber es dürfte uns auch gut helfen. Genau, wir gehen jetzt mit dir. Ich will wissen, klar, Standort Jena, was ist da los? Wieso hast du dich dafür entschieden? Wie suchst du? Du hast ein ziemlich cooles Vorgehen, wie du Makler, also du hast gesagt im Vorgespräch, bei unserem Redaktionsteam, hey, ich habe auch keinen Stress, gute Deals zu finden, was ich super spannend finde, wie du das machst. Eigenkapitalfinanzierung und dann logischerweise, wie du von den 4 Wohnungen auch weitergehen willst, weil du hast eigentlich gesagt, nur Altersvorsorge. Und jetzt, wie es oft so passiert, kannst du dir vorstellen, dann ein bisschen mehr zu machen. Hol uns mal ab, was ist so dein Leben vor den Immobilien und wie kam es dann dazu, dass du angefangen hast, Immobilien zu kaufen?
Also wo fange ich an? Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass es Inflation gibt beim Einkaufen und habe mich da ein bisschen mit dem Thema Geld mehr beschäftigt, was ich vorher nicht so wirklich gemacht habe. Ich sage mal, das typische Sparbuch, okay, die gute alte Rürup-Rente und so weiter. Und habe dann festgestellt, das funktioniert nicht so ganz. Habe mich dann so ein bisschen mit Edelmetallen beschäftigt, mit Aktien-ETFs. Ich glaube, das fangen viele immer an. Und habe das ehrlich gesagt mit Immobilien am Anfang gar nicht verstanden so richtig, wie das überhaupt funktioniert. Und habe mich damit auch gar nicht beschäftigt, weil immer so teuer und Kredit aufnehmen und so weiter. Ja, und viele haben gesagt, die Immobilien sind zu teuer und habe mich da ein bisschen leiten lassen. Und irgendwann habe ich diesen Effekt verstanden, dass ich mit wenig Geld viel Geld machen kann. Und das am besten durch Immobilien. Und mir dadurch auch meine Altersvorsorge relativ gut absichern kann, da es ja aus meiner Sicht ein sehr sicheres Investment ist, wenn man sich da gut drauf vorbereitet und das Ganze mitmacht. Genau, und dann habe ich mich ein bisschen belesen, ein paar unterschiedliche Bücher, unter anderem auch euer Buch, habe ich mir zu Gemüte geführt. Und das fand ich dann sehr interessant. Und dann habe ich überlegt, okay, mache ich das jetzt selber? Versuche ich das mit irgendwelchen Podcasts und YouTube-Videos oder nehme ich mir einfach Hilfe dazu? Und da bin ich halt auf Immocation gekommen. Und ja, am Anfang habe ich gedacht, okay, das kostet jetzt Geld. Ja, investierst du es? Ja, nein. Und ich denke, das war bisher ein sehr gutes Investment, was ich festgestellt habe. Und bin dann quasi in den Immobilien oder bin mit Immobilien gestartet. Genau. Hab das ganz gut verfolgt. Also ich sag mal, dadurch, dass ich davor keine Ahnung davon hatte, war das ganz gut, weil mir jeder erklären konnte, das geht so und so. Ich war jetzt nicht überschlau, von daher habe ich das einfach mal gemacht, wie das alle gesagt haben, und es hat irgendwie funktioniert, ja.
Wie war grob deine finanzielle Situation? Also du arbeitest als Feuerwehrmann, da ist man Beamter?
Genau, ich bin Beamter bei der Stadt. Mhm.
Hast gespart oder alles Geld rausgehauen, so wie Stefan und ich früher? Oder?
Das habe ich sehr früh auch gemacht und habe ein bisschen Geld zurückgelegt, ja. Mhm. Ich habe sehr gut gelebt, sagen wir es so. Jetzt nicht übermäßig, aber es war schon okay. Und dann habe ich angefangen, naja, wenn ich jetzt ein bisschen mehr mache als alle anderen, dann kann das schon funktionieren. Habe neben meinem Job noch einen Nebenjob gemacht und einen Minijob, also Nebengewerbe und Minijob.
Wie alt warst du da?
Da habe ich angefangen mit 37 ungefähr.
Okay, also jetzt bis 40, also 3 Jahre lang. Also du hast versucht, Eigenkapital aufzubauen.
Genau, ich habe dann irgendwie gemerkt, okay, ich brauche mehr Eigenkapital. Am Anfang dachte ich, ist ja gut, wenn ich das in ETFs stecke, bis ich dann irgendwann den Hebel der Immobilien festgestellt habe und habe mir quasi ein gutes Polster an Eigenkapital aufgebaut, um die erste Immobilie stemmen zu können.
Also finde ich unfassbar stark erstmal, und Punkt, den man festhalten muss, den wenige Leute, wir sind quasi gleich alt, ich werde im März jetzt 40, ja, du erkennst mit 37, ich habe es mit 30 ungefähr erkannt, was auch schon später ist, also wenn ich heute 20-Jährige höre, Wahnsinn. Du erkennst mit 37, das geht sich hinten raus vielleicht nicht ganz auf, ich muss was tun. Und dann machst du nicht nur, du sagst, okay, ja gut, wie könnte ich jetzt ein bisschen Geld anlegen, sondern du verstehst, okay, dieses System, klar, wenn ich das mit mehr Eigenkapital speise, funktioniert sehr viel besser, und ackerst zusätzlich in der Lebensphase, wo es ja auch nicht gerade unanstrengend ist, ne? Also es ist ja was anderes, wenn man 20 ist, ja. Um da dir mehr Eigenkapital anzusparen, und münzt das dann um, sehr konsequent, in einem halben Jahr in 4 Wohnungen. Was einfach toll ist. Ne? Also viele scheitern schon daran zu sagen, gib mal Gas und mach mal ein bisschen Eigenkapital, weil das brauchst du halt. Und dann an Schritt 2, dann investiert das auch wirklich sinnvoll.
Ja. Genau. Und ich wollte auch nicht mein Eigenkapital, was ich schon angespart habe, in ETFs wieder da rausnehmen, weil das hat sich auch gut entwickelt und dachte, okay, musst du jetzt eigentlich nur mal ein bisschen mehr machen als alle anderen, und dann funktioniert das System irgendwie schon.
Du hast für ungefähr... Die 4 Wohnungen zusammen haben 370.000 Euro Kaufpreis gekostet, wenn ich hier die Tabelle richtig formatiert habe. Wie viel Eigenkapital hast du dafür einsetzen müssen? Ungefähr.
Was ich vorher erwirtschaftet habe quasi?
Was du wirklich eingesetzt hast für die Immobilien jetzt. Also wie viel war nötig, um diese 4 Wohnungen zu kaufen?
Ich habe immer nur die Kaufnebenkosten selber finanziert.
Gut, also sagen wir mal irgendwie 10% Kaufnebenkosten ganz grob, das wären 36.000 bis 40.000 Euro, irgendwie sowas. Und dann hast du noch Sanierungskosten von in Summe 5.000 Euro investiert in alle 4 Wohnungen.
Ne? Die mir halt die Bank gegeben hat.
Die hast du von der Bank auch bekommen?
Genau.
Ah, super toll. Okay, das heißt, keine Ahnung, 30.000, 40.000 Euro Eigenkapital wird da drin gelandet sein.
Ich würde sagen so maximal 30.000, weil ich habe immer ein bisschen mehr bei der Bank aufgenommen als Sanierungskosten. meine Bank will ab und zu nur ein paar Bilder sehen und ich verkalkuliere mich ganz gerne, wenn ich irgendwas renoviere.
Verstehe.
Das kann manchmal auch schief gehen. Mathematik und so.
Ja, verstehe. Ja, sehr gut. Okay. Jetzt, du gehst für die erste Wohnung zur Bank. War das schwierig oder war das einfach?
Also ich muss ja dazu sagen, mein erster Kredit war ein Golf 4 Variante 1.9 TDI mit 12.600 Euro. So, und jetzt gehe ich zur Bank und sage, ich hätte gerne 100.000 Euro. Das war für mich echt eine Überwindung, diese Summe überhaupt aufzunehmen. Und habe mich da relativ gut vorbereitet. Da hat mir ganz gut die Ideen von Markus Wahle immer sehr gut geholfen. Also gerade mit Investorenbroschüre etc. pp., da hatte ich für mich einen Leitfaden, habe da auch eine Investorenbroschüre erstellen lassen, weil ich bin sehr talentbefreit, wenn es um Sachen Computer geht. Habe da auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, aber dafür sieht es halt echt gut aus. Und bin damit zur Bank gegangen und ja, ich war aufgeregt. Also ich habe die Nacht davor, glaube ich, nicht so wirklich geschlafen, obwohl ich ja eigentlich nur einen Geschäftspartner gesucht habe. So denke ich jetzt mittlerweile. Und bin bei der ersten Bank rein mit dieser Investorenbroschüre. Habe ein Stück Kuchen noch mitgebracht und dann haben wir uns da zusammengesetzt. War ein relativ lockeres Gespräch, das habe ich auch noch 5 Minuten gemerkt. Okay, gar nicht so schlimm, wie ich es mir dachte oder wie ich es mir vorstellte. Und ja, mit der Investorenbroschüre habe ich dem erklärt, was ich vorhabe. Und dann bin ich raus nach diesem Gespräch und ich habe 15 Minuten später eine E-Mail bekommen, wo drin stand, dass ich, weil ich da nach so einer weichen Finanzierungsbestätigung gefragt habe, und da hat er gesagt, stand drin, hiermit bestätigen wir, dass wir ein Finanzierungsvolumen haben von 500.000 Euro. Wo ich dachte, okay, irgendwie funktioniert das hier. Ja. Also muss ich eine gute Bonität haben.
Ja.
Genau.
Wie bist du zu dem Termin? Das ist eine Bank, also eine Regionalbank vermutlich?
Eine etwas größere Bank ist das schon, keine Regionalbank.
Oh, okay. Und du hast dir den Termin dort direkt geholt?
Genau.
Wie hast du das gemacht? Hast du angerufen oder
nicht? Ich habe einfach angerufen, mich vorgestellt und gesagt, was ich machen will.
Und diese Bank hat alle 4 Wohnungen finanziert?
Nee, das war ehrlich gesagt nicht die Bank. Ich habe dann noch 2 weitere angefragt. Und da war ich dann bei Sparkasse und Volksbank noch. Das waren quasi die Regionalbanken, wo ich dann war. Und bei einer habe ich ihnen dann auch mal gesagt, was ich gerne hätte. Also tilgungsfreie Zeit, 100% Finanzierung. Ich habe sogar nachgefragt, ob die 110% Finanzierung machen, wenn es möglich ist. Also habe mir schon die Bank von vornherein so ausgesucht, dass ich wenig Eigenkapital mitbringen muss. Und bin dann bei der dritten Bank hängen geblieben. Das war wirklich ein schneller Ablauf. Die habe ich auch alle bei dieser Bank finanziert. Ich habe da eine sehr gute Bankerin erwischt, muss ich sagen. Also ich kann teilweise heutzutage ein Exposé hinschicken und für eine Wohnung braucht die maximal 2 Stunden und gibt mir eine Antwort.
Wahnsinn,
ja. Also das muss ich sagen, ist wirklich gut, aber vielleicht auch das Geben und Nehmen immer. Also die kriegt von mir alle Unterlagen, alles sofort. Ich habe jetzt eine Mieterhöhung durchgeführt, die hat sofort am nächsten Tag den neuen Mietvertrag bekommen. Das ist halt immer dieses Geben und Nehmen, glaube ich, für beide Seiten.
Ja, ja. Genau. Okay, großartig. Und du hast jetzt also bei der einen Bank alle 4 Wohnungen finanziert.
Ja.
Bist du, als du dort warst beim ersten Termin, hattest du die erste Wohnung schon als konkretes Objekt? Oder waren das Beispielobjekte?
Da hatte ich ein Beispielobjekt. Also ich habe das Objekt besichtigt vorher, war auch mit dem Makler in Kontakt, habe mir das auch angeguckt, fand das Objekt auch gut, aber der Kaufpreis hat halt nicht das erfüllt, wo ich dachte, okay, da komme ich gut mit weg. Das habe ich quasi als Testobjekt genommen und habe das auch ein bisschen verkauft und auch mich verkauft in diesem Gespräch bei der Bank, muss ich sagen. Ich habe dann erklärt, was ich damit vorhabe, was ich machen will, was wir für Potenziale noch heben, weil ich glaube, mir ist aufgefallen bei Banken, die kennen das eigentlich nicht so, dieses System, dass da Leute kommen, die sich vernünftig vorstellen, erklären, was sie vorhaben damit und so weiter. Das muss ich sagen, hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen bei allen Banken. Also ich habe es so gehabt, dass mir teilweise die Banker hinterher telefoniert haben und gefragt haben, ob ich jetzt ein neues Objekt habe.
Ja. Okay, also das ist ja von der Reihenfolge her einfach spannend, deswegen frage ich, also du hast noch kein Objekt, kein, also was eventuell vielleicht sich runterfallen lässt, aber nicht konkret, weil da scheitern viele oder was heißt scheitern, oder die Frage stellen sich dann viele, kann ich dann schon mit einer Bank arbeiten? Und du hast dann offensichtlich auch eine sogenannte weiche Finanzierungsbestätigung, wahrscheinlich auch von dieser Bank dann, ne, aber bekommen, ohne dass du ein konkretes Projekt, was dir natürlich viel, viel Rückenwind wahrscheinlich gegeben hat im Ankaufsprozess dann.
Genau. Also gerade bei Maklern oder Verkäufern macht das halt schon was her, wenn man so eine weiche Finanzierungsbestätigung schickt, die hat, eigentlich ist das ja keine Aussage, aber es bestätigt schon mal, dass jemand schon bei der Bank war und sich darum gekümmert hat, um seine Finanzen.
Ja.
Das ist bei vielen Maklern, wie hat mir der eine Makler gesagt, das goldene Ticket.
Ah ja, ja, ja.
Um ins Gespräch zu kommen.
Ja, ja. So, jetzt lass uns mal kurz nach Jena reingucken. Und dann auch deine erste Wohnung mal anschauen. Zu welchen Preisen kann man in Jena gut kaufen? Was ist ein Quadratmeter Kaufpreis, der dich interessiert in Jena, wo es spannend wird?
Unter 2,6.
Unter 2,6.
Ich muss sagen, ich habe meine ersten sehr teuer gekauft. Also unter 3 kann man schon mal interessant schauen, ob die Lage gut ist, was man machen kann. Ich würde nicht sagen, dass es immer der Quadratmeterpreis sein muss. Ich finde, man muss halt da gucken, was habe ich noch für Potenzial, was kann ich dort entwickeln. Hm. In Jena handeln wir aber auch teilweise Quadratmeterpreise um 4.000 Euro, 5.000 Euro mittlerweile.
Die würdest du aber nicht kaufen?
Nein, das wäre mir viel zu teuer.
Was kriegt man für Mieten, wenn man jetzt neu vermietet in Jena?
Es kommt wieder drauf an, wenn ich für einen Studenten vermiete und das Ganze noch ein bisschen leicht möbliere, kann ich auch mal 15, 16 Euro nehmen. Hm. Ansonsten ist der normale Schnitt, sage ich mal, 12 Euro mittlerweile. 12, 13 Euro.
Ja, ja, ich rechne das gerade mal aus. Ich beziehe das jetzt auf, wenn du jetzt für 12 Euro vermietest und für 3.000 Euro kaufst, hast du einen glatten 5%er beim Ankauf. Das ist okay, aber wahrscheinlich noch nicht das ganz, wo man hin will. Würdest du für 2,6 einkaufen, hast du 5,5% Mietrendite.
Genau, also ich würde behaupten, du kannst auch problemlos, wenn wir jetzt die Mietpreisbremse mal vielleicht nicht ganz so beachten, und den Mietspiegel kannst du auch locker für 14 Euro mieten.
Ja, ja. Was ist denn der Case von Jena? Ist ja eine Studentenstadt. Und ich habe es vorher im Vorgespräch gesagt, ich weiß über Jena Umland und quasi so, es ist total krass da, quasi im Osten ja von der Verteilung her. Jena, da ist Wohnraum extrem gefragt. Es ist sehr schwer, in Jena eine Wohnung zu finden. Sobald ich aber das Ortsschild Jena passiere, habe ich vorhin gesagt, halbieren sich die Immobilienpreise, da geht noch viel weiter runter. Also dann ist wirklich, da geht dann irgendwie, da ist dann Leerstand und teilweise siehst du das Schrumpftum in dem Umliegenden, ne? So habe ich das Gefühl dort. Aber in Jena geht's ab wegen den Studenten oder was ist der Case von Jena?
Ich glaube, also aus meiner Sicht jetzt ist Jena ein sehr guter Universitäts- und Wirtschaftsstandort. Wir haben hier keine, ich will es mal nennen, wie nenne ich das freundlich, Billigindustrie, sondern wirklich Firmen wie Zeiss, Schott, Jen Optik, da wird gutes Geld bezahlt, was noch dazu kommt. Und die Universität hier hat, ich glaube, fast 30.000, also 25.000 bis 30.000 Studenten, also mit Fachhochschule zusammen. Und bei einer Einwohnerzahl von 110.000 macht das natürlich schon was her. Dadurch kannst du sehr gut halt gerade an Studenten vermieten. Wohnraum ist knapp und wir haben hier sehr gute Löhne, die hier gezahlt werden.
Ja.
Für den Osten, sage ich mal.
Ja. Okay, so, die erste Wohnung. Die, erzähl mal, wie findest du die? Also, wie hast du die gefunden?
Die erste Wohnung habe ich ehrlich gesagt ganz stumpf übers Internet gefunden. Über Immometrika nutze ich da ganz gerne, weil mir das ein bisschen einfacher das Ganze macht, habe ich schnelleren Überblick. Und die war ohne einen Makler, war quasi ein Privatverkauf. Ich bin dahin, mir das angeguckt, habe dem auch meine Finanzierungsbestätigung mitgebracht, habe mir das angeguckt und habe, ich glaube, der wollte damals 86.000 haben für eine 23 Quadratmeter Wohnung. Mhm. Das war mir eindeutig zu teuer und ich habe einfach mal stumpf gesagt, machen wir 69.000, weil da waren sehr viele Besichtiger. Ich habe gedacht, das Ding kriege ich eh nicht, wenn, dann muss es sich rentieren. War aus meiner Sicht immer noch zu teuer, würde ich heute so sehen. Also ich hätte noch weniger bieten können, aber gut, die erste Wohnung ist immer nicht die beste. Und ja, irgendwie habe ich dann 3 Tage später eine Zusage bekommen, weil ich der Einzige war, der halt diese Finanzierungsbestätigung dabei hatte. Genau.
Also was heißt der finale Kaufpreis? Entschuldigung.
Der finale Kaufpreis war ungefähr 65.800, weil das Dach irgendwann gemacht werden muss.
Ja.
Genau.
Ja. Okay, du hast eine... Wie sicher warst du dir, dass du gerade einen guten Kauf machst?
Ich sag mal, ich war mir gar nicht sicher. Ich habe mir Sicherheit geholt durch Testanzeigen etc. und habe einfach mal ein Quadrat, also 23 Quadratmeter bin ich jetzt ein bisschen teuer, aber ist möbliert für 350 Euro. Und das habe ich einfach mal getestet mit einer Testanzeige, Kaltmiete. Mhm. Und ich hatte innerhalb von 24 Stunden ungefähr 60 Anfragen. Es ist in Jena normal. Ist mir aufgefallen, wenn man eine Zimmerwohnung vermietet. Und da wusste ich, okay, das funktioniert irgendwie. Jetzt ist das vielleicht nicht die perfekte Wohnung, aber ich habe was, was ich kaufen kann, was 6% Minimum abwirft. Also was soll jetzt eigentlich noch schief gehen? Habe mit der Bank darüber gesprochen, die hat gesagt, ja, machen wir, kein Problem. Und habe mir gedacht, okay, schief gehen kann jetzt nicht mehr so viel. Notfalls muss ich halt in eine Einzimmerwohnung umziehen, wenn es schief geht. Genau, und habe dann losgelegt.
Toll, toll. Ja, guter Satz. Notfalls muss ich eine Einzimmerwohnung umziehen. Aber ich weiß noch, beim Kauf der ersten Wohnung habe ich so oft erzählt, aber das, so was soll schief gehen? Das ist jetzt eine Bankrate hier von 304 Euro, kann man in deiner Tabelle sehen. Die wirst du im Zweifelsfall irgendwie handeln können. Und wenn du dagegen jetzt eine Kaltmiete bekommst, was ja dann eben auch passiert ist, von 350 Euro, dann ist es natürlich an sich ein super Case. Okay, die Finanzierung, die sind jetzt alle, und ich finde es halt toll an dem, was wir hier gerade jetzt erzählen, das ist halt wirklich jetzt gerade passiert. Also es ist nach der Zinserhöhung passiert. Ne? Es ist wirklich die aktuelle Marktphase. Und du kaufst dort 4 Wohnungen mit aktuellen Zinsen, nämlich 3,8% Zins und 1,5% Tilgung auf 10 Jahre fest. Das ist, würde ich sagen, super typisch für gerade. Ne?
Ja.
Und hast 50 Euro mehr Kaltmiete als Bankrate bei deiner ersten Wohnung.
Ne? Genau.
Da stehen noch Sanierungskosten. Was war das?
Ich habe einfach mal Sanierungskosten aufgenommen, weil das Dach gemacht werden wird bei dem Objekt. Mhm. Jetzt war das schon klar, deswegen haben wir das vom Kaufpreis noch abgezogen. Also habe ich 69.000 insgesamt aufgenommen, was ungefähr diesen Kostenvoranschlag für das Dach gemacht hat. Mhm. Habe ich gedacht, nehme ich einfach mal mit auf.
Also das Dach wird gemacht von der Eigentümergemeinschaft und es droht eine Sonderumlage von 4.000 Euro. Das wusstest du vorher.
Genau, die haben quasi keine Rücklage gebildet. Die haben sie jetzt erst in den letzten 1-2 Jahren angefangen zu bilden. Na gut, das finde ich jetzt nicht ganz so schlau, aber ist halt so. Und die Sonderumlage war jetzt auf mein kleines Loch, sage ich mal, jetzt nicht wirklich so hoch. Also ich habe das durchkalkuliert, da komme ich auf maximal 3.000 Euro. Nehmen wir als Kredit mit auf. Habe da schon sehr konservativ, also sehr gut gerechnet. Das sollte passen.
Involvierst du dich in die Eigentümergemeinschaft?
Ja, also ich gehe da teilweise wirklich hin. Würde mich auch versuchen, noch mehr da einzubringen. Das Problem ist gerade bei dem Objekt, die Wohnungen wurden erst alle vor 4-5 Jahren gekauft. Das heißt, meine Absicht wäre, mich da weiter zu involvieren, um vielleicht weitere Objekte zu akquirieren. Aber ist halt gerade, wenn die 10-Jahres-Frist noch nicht rum ist, sehr schwierig dort. Wenn du das jetzt meinst.
Ja, mir geht es nur darum, wie aktiv nimmst du quasi teil. Jetzt ist das Dach, jetzt kann man ja fragen, was kommt als nächstes? Die Fassade, die Fenster, was muss die Eigentümergemeinschaft noch machen? Versuchst du da aktiv die Hausverwaltung, weiß ich nicht, zu beeinflussen, mit denen zu reden, dass die Nummer mal im Griff haben jetzt und Rücklagen einziehen, oder sagst du, die machen das schon?
Die haben das jetzt ein bisschen geändert, das Ganze. An sich ist das Objekt in einem guten Zustand. Das Einzige, was wirklich gemacht werden muss, ist das Dach. Okay. Das habe ich aber von vornherein gesehen. Die Fassade, die Dämmung, das alles okay. Ich meine, das ist jetzt kein Luxus-Apartment, aber für normale Vermietung komplett ausreichend.
Also ich frage deshalb, weil ich es immer interessant finde, der Roti, mit dem wir zusammen in Bayern investieren, der hat da, als ich den kennengelernt habe, hatte der irgendwie an die 200 Wohnungen gekauft in Bayern, ja. 200 Einzelwohnungen mit 200 einzelnen WEGs. Und da habe ich gesagt, ja, auf wie viel Versammlung bist du denn so? Und dann sagt er, ja, auf gar keiner. Sag ich, ja, liest du die Protokolle? Nee, ich bevollmächtige die Hausverwaltung, dass die für mich quasi mit abstimmen darf. Sag ich, ja, spannend, ne? Sagt er, ja, aber ganz ehrlich, also klar, Häuser werden verwaltet von Hausverwaltungen. Wir alle wissen, dass da Sachen schiefgehen. Das ist so, und dass eine Sonderumlage mit Sicherheit auch mal größer wird, als sie eigentlich müsste. Aber das Risiko über alle 200 Wohnungen hinweg verteilt sich schon mal ganz gut. Ja. Und ich gebe mir den Stress gar nicht. Das ist was anderes, wenn ich ein ganzes Mehrfamilienhaus kaufe, dann bin ich auch in einer ganz anderen Position. Dann manage ich wirklich, dass das Haus sehr, sehr kosteneffizient und dass das alles sehr, sagen wir, dass die werttreibenden Dinge auch wirklich getan werden und nicht einfach irgendwelche Dinge und so. Aber bei einzelnen Wohnungen halte ich mich da raus. Ja, das habe ich so ein bisschen nachgefragt.
Ja, also ich versuche mich da schon ein bisschen einzubringen. Ich hatte meine letzte Eigentümerversammlung, das war eine andere Einzimmerwohnung, da haben wir uns wirklich eine halbe Stunde über das Glasfaserkabel im Flur gestritten. Also das war für mich nicht ganz verständlich. Da hat sich eine Frau, die wollte nicht, dass da ein Kabelschacht, also wir reden hier von 5 Zentimeter maximal, wenn überhaupt, Kabelschacht, der durchs Treppenhaus geht. Und das ist so weit eskaliert und die wollte das nicht. Und irgendwann habe ich einfach mal gefragt, ob sie denn in der Wohnung wohnt oder ob sie im Treppenhaus wohnt, weil ich das nicht ganz verstanden habe, ehrlich gesagt. Also das sind halt Probleme, wo du denkst, okay, dann macht das unbedingt immer Spaß? Nein, macht's nicht. Aber ja, wenn das jetzt das größte Problem ist, ist das okay für mich.
Also. Ja, ich habe genau das gleiche erlebt. Auch ganz am Anfang in dem Haus, wo ich die erste Wohnung gekauft habe, da haben wir noch eine zweite gekauft. Da war ich auch bei einer Eigentümerversammlung und es ging wirklich um etwas sehr, sehr Wesentliches. Es ging um den Einbau einer Gaszentralheizung. Vorher waren Nachtspeicheröfen drin. Eine große Maßnahme, eine sinnvolle Maßnahme. Dann am Ende auch mit Förderungen. Da wirklich der Wert der Immobilie wird gesteigert. Man kriegt nachher mehr Miete, kann was umlegen und so weiter. Also toll für jeden Eigentümer, der da ist. Das hätte aus meiner Sicht 90% der Zeit einnehmen sollen. 90% der Zeit hat man aber darüber diskutiert, dass eine Kette, die Einfahrt zumachen sollen, von den Leuten nicht immer sauber eingehängt wird und was man dagegen tun kann. Und also es war auch krasse Erfahrung für mich. Und ja, manchmal muss man durch, aber man kann auch, glaube ich, relativ entspannt remote hingehen und mit der Hausverwaltung sprechen. Ne? Du kannst ja vorher mit der Hausverwaltung sprechen, ja, was wollt ihr denn erreichen, warum macht ihr das? Und dann kannst du die bevollmächtigen und dann musst du dir den ganzen Quark nicht reinziehen irgendwie. Genau, aber wenn man vorhat, da weitere Wohnungen zu kaufen, ist natürlich ein super Case, wenn man da ein bisschen Netzwerk aufbaut. Ne?
Ja. Genau.
Okay, erste Wohnung. Wie ging das dann für dich? Du hast die gleich vermietet gehabt dann? Also du hast die leer übernommen?
Also wie fange ich jetzt an? Ich fange mal anders an. Ich habe mir dieses Objekt besichtigt, ne? Da waren Möbel drin. Habe ich gesagt, das passt, möbliert, ich muss da nichts weiter machen, das war dabei. Und bin dann von dort aus zu einer anderen Hausverwaltung gefahren, weil ich Akteneinsicht bei einer anderen Wohnung haben wollte, die der Makler bisher nicht bekommen hat. Wie der Zufall das so will, war der Hausverwalter sonst der Verkäufer dieser Wohnungen, war da ein bisschen beleidigt, dass ein anderer Makler eingeschaltet wurde und hat da ein bisschen diskutiert mit mir, aber wir haben uns ganz gut verstanden nachher. Wir haben dann auch mal eine Zigarette zusammen geraucht, das lief dann ganz gut und dann sagt er, wissen Sie was, ich habe da eine Wohnung für Sie vielleicht. Ich bin quasi von der einen Besichtigung zur nächsten gefahren, ohne dass ich es vorher wusste. Und ja, habe dann dort quasi meine zweite Wohnung gekauft. So war das. Und genau, dann hatte ich auch an zwei unterschiedlichen Tagen, also ich glaube am 5. und 6. November war das, hatte ich jeweils zwei unterschiedliche Notartermine. Habe erst die eine, dann die andere Wohnung gekauft.
Was war da der Kaufpreis, nur damit ich es in der Liste hier nachvollziehen kann?
Das war quasi 91.000 für eine 27 Quadratmeter Wohnung mit Tiefgaragenstellplatz.
Ja.
Genau. Und die erste Wohnung, also diese kleinere Wohnung von 23 Quadratmetern, habe ich so möbliert gelassen, Testanzeige geschalten, habe dann viel Antwort drauf gehabt und habe dort gar nicht viel machen müssen. So ein bisschen die Fugen mal ausbessern, so kleine Arbeiten. Mal den Türraum wieder richtig festmachen. Das waren so kleine Arbeiten. Das hat mich vielleicht ein paar Stunden Arbeit gekostet, wenn ich es zusammenfasse. Hab dann dort Besichtigung durchgeführt. Also Massenbesichtigung immer mit 5 Leuten pro halbe Stunde ungefähr. Da habe ich auch das erste Mal festgestellt, dass es vielleicht doch Sinn macht, mit so Tools wie ohne Makler zusammenzuarbeiten. Ich habe das vorher alles über eBay Kleinanzeigen gemacht. Habe das händisch aufgeführt und so weiter. Das ist sehr anstrengend gewesen, muss ich sagen. Sehr viel Zeit geraubt. Genau, und dann habe ich dort Besichtigung durchgeführt und habe dann immer die genommen, die mir quasi als erstes alle Unterlagen zuschicken, die wirklich pünktlich sind. Darauf habe ich geachtet. Und dann hatte ich relativ schnell eine Mieterin Mitte Dezember gefunden und zum 1. Januar vermietet.
Okay, das heißt, die Vermietung komplett selber gemacht.
Genau.
Machst du auch weiterhin selber?
Ja. Also, solange es noch so klein ist, will ich mal sagen, ja.
Ja. Erwartest du Fluktuation relativ bald, Mieterwechsel?
Naja, ich hatte mit ihr so einen möblierten Mietvertrag gemacht über ein Jahr wegen Mietpreisbremse und da war ich noch sehr, ich will mal sagen, ängstlich und habe dann mit der den Vertrag abgeschlossen und mit der war ich Ende letzten Monats hat sie mir geschrieben, dass sie gerne noch länger drinne wohnen will. Mhm. Hab dann mit ihr eine einvernehmliche Mieterhöhung gemacht und dazu einen neuen Mietvertrag abgeschlossen, weil das ja noch in diesem Zeitraum ist, weil sie hat bis Ende des Jahres quasi gemietet. Und habe dann die Miete nochmal um 10 Euro angehoben, war problemlos und ja, das war auch das einzige Mal, dass ich wieder an diesem Objekt war.
Ja, ja.
Genau.
Ja, cool. Und jetzt so die zweite Wohnung. Da, du kaufst jetzt 23 Quadratmeter für 65.000 und jetzt kaufst du 27 Quadratmeter für 91.000.
Ja.
Die ist schon ein Stück teurer.
Ja.
Aber du hast sie jetzt auch deutlich besser vermietet noch. Warum wurde das ein Case für dich?
Ich habe noch eine Tiefgarage dabei, aber nicht so einen Duplex, komischen Parker, sondern einen richtig guten Stellplatz. Ja. Du hast dort 5 Minuten maximal, wenn überhaupt, bis zur Universität. Habe diese Wohnung getestet und hatte wirklich wieder enormen Anspruch drauf. Und habe gedacht, okay, das ist jetzt die zweite Wohnung. Der Kaufpreis ist teurer, aber es bezahlt die Bankrate. Ich bin da bei über 6% mittlerweile, wo ich sage, okay, das funktioniert. Das macht Sinn. Am Anfang war es halt nicht diese Top-Renditen, aber wenn es sich selber trägt und alles selber bezahlt, ist es aus meiner Sicht schon ein gutes Investment.
Also ich entnehme, dass das einen Unterschied macht für dich, auch die konkrete Mikrolage in Jena, so eine Nähe zur Uni, plus noch eine Garage, ist natürlich super klar, dass das was on top gibt.
Ja.
Das bringt dich ja hier zu 490 Kaltmiete statt 350 bei der anderen Wohnung, obwohl beides Zimmer sind. Also ne, klar, das eine ist ein bisschen größer, aber das macht natürlich schon einen großen Unterschied dann.
Ja. Genau.
Okay, so, und dann hast du dir gedacht, kaufen wir gleich weiter.
Ja, dann habe ich gedacht, okay, ich guck mal, was so in der Gegend noch so drumherum, also Erfurt, Weimar. Habe dann einen Makler kennengelernt wegen 2 Objekten in Erfurt. Habe mit dem telefoniert, weil der Kaufpreis war halt eindeutig zu teuer, aber habe gedacht, Mensch, 2 Wohnungen, ein Paket kannst du gleich kaufen. Und da hat er mir gesagt, das wird nicht geschehen, weil der Verkäufer will nicht unter dem Preis verkaufen. Ich so, okay. Und dann durch dieses Telefonat sagt er mir, aber sie kommt doch aus Jena. Ich so, ja, ich hätte da vielleicht noch eine Einzimmerwohnung für sie. Ich so, okay, wenn wir jetzt einmal angefangen haben. Genau, habe mir dann die Wohnung angeguckt. Also den Makler habe ich dann erst beim Notar kennengelernt. Das war relativ einfach. Ich habe alle Unterlagen bekommen und wusste dann auch schon durch die vorherigen Wohnungen, okay, das funktioniert. Und habe dann diese Wohnung gekauft. Da hatte ich einen Mieter drinne. Ja, muss ich sagen, es ist vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das Wohlstandsverwahrlosung nennen darf, aber ich nenne jetzt keine Namen, aber fertig studiert. Hatte Top-Angebote von Jen Optik zum Beispiel, aber 2-Schicht-System war nicht so seins und hat Bürgergeld bezogen. Das war jetzt für mich so ein bisschen, aber er wollte demnächst ausziehen. Da habe ich gesagt, okay, dann habe ich diese Kosten der Unterkunft durchgerechnet, kann ich da noch was erhöhen? War ein bisschen möglich, wenn er nicht ausziehen sollte.
Erklär mal kurz, Kosten der Unterkunft durchgerechnet, was das bedeutet, das ist, glaube ich, wichtig für die Zuhörer.
Kosten der Unterkunft hast du quasi für Leute, welche, ich nenne es jetzt mal einfach Bürgergeld beziehen, bekommen die quasi eine Kaltmiete für gewisse Wohnräume bezahlt, bis so und so viel Quadratmetern für die Anzahl der Leute und so gesehen noch die Warmmiete dazu. Und wenn man sich das durchrechnet, kann man ungefähr schauen, wenn man jetzt jemanden bekommt, der Bürgergeld empfängt oder als Mieter hat, bekommt man regelmäßig das Geld vom Staat, so gesehen. Und wenn das mit seinem Investment funktioniert, dass dieser Preis bezahlt wird, ich sage jetzt mal, bis 40 Quadratmeter gibt es die Summe X an Euro Kaltmiete plus Warmkosten dazu, also Warmmiete dazu. Und wenn man sich das durchkalkuliert und das trotzdem passt, ist es okay.
Kann man das du hast machen. Also geguckt, kann sich die Wohnung tragen, wenn der Mieter drin bleibt.
Genau. Ja. Und selbst wenn in der Lage, wenn ich mal 10, 20 Euro drauflege, ist das okay für mich. Weil sobald er ausziehen würde, und das hat er ja angedeutet, das hat halt ja 5 Monate länger gedauert, aber ist dann trotzdem ausgezogen. Zumal seine Freundin woanders gewohnt hat, von daher war klar, irgendwann wird er ausziehen.
Ja.
Ja. Genau.
Ja, ja, total schlau. Und total mutig wieder auf der gleichen Seite, ne, das dann auch so zu tun. Das kann auch sein, der bleibt da 5 Jahre wohnen.
Genau.
Das oder länger. Dann sagst du aber einfach, hey, ja, da zahle ich ein bisschen was drauf, aber in der Lage, eine Einzimmerwohnung. Also es ist, wenn man sich's anschaut über die Städte hinweg, das ist, Jena ist ein Ballungszentrum, das Jena wächst. Jena hat den Bedarf nach ganz speziell Einzimmerwohnungen mit Sicherheit wegen dem studentischen Dasein. Mir hat der Roti für München mal gesagt, da kennt er sich sehr, sehr gut aus. Das war vor der Zinserhöhung, aber alles unter 200.000 Euro in München, was ein Zimmer ist, egal wie groß, kaufen wir sofort. Das ist ein super Preis. Es gab mal eine Zeit, dann ganz kurz, da konnte man für 180, 190 mal ein Zimmer kaufen in München, ganz kurz nach der Zinserhöhung. Jetzt ist schon wieder vorbei, kostet über 200 ein Zimmer in München. Aber einfach brutal. Ne? Und du kriegst für ein Zimmer, jetzt muss man mal wieder aufpassen, wie man es vermietet und ne, ganz wichtig, sich da an Gesetze und Regeln zu halten. Aber da kriegst du ein Tausender kriegst du schon für so ein Zimmer oder vielleicht 800 oder so. Ne? Und dann hast du halt einfach etwas sehr, sehr Werthaltiges in einer sehr guten Lage. Jetzt, wenn ich mir angucke, also der Case in Jena ist voll, es ist absolut vergleichbar. Natürlich ist Jena nicht München, aber Jena hat natürlich das Potenzial, weiter zu wachsen, und dass du ein Zimmer kaufen kannst für 90.000 Euro, da wirst du dich in 10 Jahren garantiert nicht drüber ärgern. Und das ist dann das Glück des Tüchtigen, dann zieht der halt wirklich in 5 Monaten aus. Und jetzt kannst du heute schon sagen, ich lese vor, du hast 480 Euro Kaltmiete bei 416 Euro Bankrate.
Also mit Tiefgarage. Die Tiefgarage alleine macht 90 Euro. Und ich denke, da könnte ich mittlerweile auch schon wieder 10 Euro mehr nehmen, weil es gibt keine Parkplätze dort.
Ja, so, also geil, ne? Rechnet sich auch. Also Bankrate deutlich niedriger als Kaltmiete. Wir bilden gleich die Summen und gucken uns das gesamte Portfolio an. Letzte Wohnung noch schnell, da wird es jetzt größer. 60 Quadratmeter Zweizimmer, also größer, aber ja, 60 Quadratmeter Zweizimmer.
Genau, das habe ich mit dem Makler, mit dem ich quasi die letzte Wohnung gekauft habe, mit dem habe ich einen sehr guten Kontakt. Wir telefonieren regelmäßig, also wenn ich mir 5 Minuten vornehme, wären es auch manchmal 25 Minuten. Ich glaube, wir verstehen uns da sehr gut, und ich bekomme jetzt eigentlich dadurch auch schon Angebote, bevor sie online gehen. Das muss ich sagen, ist auch sehr viel wert. Das heißt, ich kann mir da schon mal einen Überblick verschaffen, kann gucken, was würde ich bezahlen, und kann dann eigentlich schon mein Angebot abgeben. Und wenn halt ein schneller Verkauf ansteht, denke ich, mache ich da gute Fortschritte, wenn das mal so weit kommen sollte. Bei dem Objekt, das ist jetzt eine Zwei-Zimmer-Wohnung, nicht in Jena, sondern in Erfurt. Im Niedernissa, das habe ich am Anfang gar nicht gekannt, und er sagt, das ist eine Top-Lage, können Sie richtig gut vermieten. Ich so, ja, okay, jetzt kann er mir jetzt erzählen, das muss ich selber herausfinden. Der Kaufpreis war ursprünglich mal 150.000 und dann waren wir bei 140.000. Ich bin dorthin gefahren, habe mir die Gegend angeguckt, bin dort rumgelaufen, habe mir das Haus angeguckt, habe dann mal freundlich die Nachbarn ein bisschen belästigt, was, wie das Objekt hier so ist, ob es ein schönes Leben ist und so weiter. Und habe den quasi gesagt, naja, ich suche hier eine Wohnung, deswegen schaue ich gerade, ich möchte hier gerne zur Miete wohnen. Da wurde ich ausgelacht, dass das hier nicht geht. Hier gibt es keine freien Wohnungen. Ich so, ach, danke schön, dass Sie mir das sagen. Bin dann dort noch ein bisschen rumspaziert. Und dann habe ich nochmal andere Leute angetroffen und gefragt, ob sie hier wohnen. Ja, ach, schön hier, ich würde gerne hierher ziehen. Wie finden Sie das? Ja, können Sie gerne machen, aber Sie werden hier nichts finden. Es gibt hier keine freien Wohnungen. Ich so, okay. Zu der Wohnung war noch ein Garagenstellplatz, und ich bin dort Samstagnachmittag hingekommen und ich habe keinen Parkplatz für mein Auto gefunden. Da wusste ich, okay, das geht auch. Habe dann mit meiner Bank gesprochen, was die Bank bereit wäre, mir dafür zu finanzieren, welchen Preis. Und da sind wir auf 126.000 gekommen. Und dann habe ich dem Verkäufer ein Schreiben aufgesetzt über 2 Seiten, warum, wieso, weshalb. Also da musste halt renoviert werden. Und habe dort reingeschrieben, halt, dass es auch zur Altersvorsorge ist für mich und meine Familie. Genau, und dann habe ich diesen Zuschlag für 120.000 bekommen, anstatt den 140.000. Er hat mich dann später nochmal angerufen und hat gesagt, wissen Sie, warum Sie die Wohnung bekommen haben? Weil in Ihrem Brief drin stand, für Sie und für Ihre Familie zur Altersvorsorge. Das war der Punkt. Also es sind teilweise, ja, ich nehme mal, sag mal so, auch Gefühle dabei bei Verkäufern.
Ja, sehr. Ich möchte mal kurz für die Zuhörer, ich hoffe, dass das rüberkommt. Du hast hier einen tollen Start in die Immobilien hingelegt. Du hast jetzt 4 Wohnungen in Jena, die sich vom Stand weg von selbst abbezahlen.
Erfurt und Jena.
Also 3 in Jena, eine in Erfurt, genau. Also wirklich in 2 Städten, die auf jeden Fall mal wachsen mit Wohnraummangel und so weiter. Du hast, was einfach den Unterschied macht, was jetzt hier alles gerade in unserem Gespräch bisher schon drin war. Du machst dich auf den Weg und sagst, okay, ich brauche Eigenkapital, ich gehe zusätzlich arbeiten. Dann machst du dich auf den Weg, eine Investorenbroschüre für die Bank zu erstellen, obwohl du Angst davor hast, ja, Banker und arbeitest dich dort rein. Du bringst Kuchen mit zum Banker. Du sprichst mit Maklern mal eher 25 Minuten, weil er noch ein bisschen quatscht, statt 5 Minuten. Du bist, bevor du die erste Wohnung kaufst in Jena, dir sicher, dass es funktioniert, weil du eine Testanzeige gemacht hast. Natürlich kannst du die dritte in Jena kaufen, weil du schon weißt, dass es funktioniert. Du kriegst eine Wohnung in Erfurt angeboten. Du sagst nicht einfach blind ja, sondern du fährst hin, sprichst mit Leuten vor Ort, was ich schon so oft erlebt und gehört habe, was das für einen Unterschied macht. Danach weißt du, dass da eine gute Vermietbarkeit gegeben ist. Du machst dir die Mühe, ein sauberes Anschreiben zu machen, um den Zuschlag für die Wohnung zu bekommen. Und diese vielen kleinen Details, die machen einfach am Ende den Unterschied. Und es regt mich manchmal auf, ne, wenn wir jetzt YouTube-Kommentare lesen oder so, ah, das ist ja alles voll schwierig und es gibt überhaupt keine Immobilien, die sich irgendwie rechnen und so weiter. Ja, klar, weil guck mal, was der Nils gerade allein an, weiß ich nicht, 7 Sachen anders gemacht hat, als du, der gerade diesen Kommentar schreibt und wahrscheinlich einfach nur mal ganz kurz irgendein Immobilienportal aufgerufen hat. Ja, das macht einfach einen Unterschied. Okay. Sorry, das musste kurz sein.
Alles gut. Das mit dem Kuchen muss ich auch sagen, diesen Tipp habe ich von einem großen Investor aus Jena bekommen. Das muss ich sagen, war echt ein guter Tipp mit dem Kuchen, das funktioniert immer.
Ja, ja, Kuchen essen halt Leute gern, ja. Ja. Und Immobilien ist ein Geschäft unter Menschen, ne? Anders als eine Aktie kaufen, ne? Okay, Kaltmiete 675 Euro bei der letzten Wohnung gegenüber Bankrate von 552 Euro. Alles von dir ist auf zwischen 3,75 und 3,85% Zinsen, alle anderthalb anfängliche Tilgung, 10 Jahre fest. Die hast du einfach nur noch bei der Bank eingereicht und kurze Zeit später war es grüne Licht da, oder? Vermutlich.
Genau, also ich habe ja vorher angefragt, was wäre die Wohnung wert, was würden die zahlen? Mhm. Dann wurde mir 126.000 gesagt. Ich so, okay, machen wir 120.000. Hab das einfach so abgeschickt, weil ich habe gesagt, okay, wenn, dann muss ich jetzt rentieren. Jetzt will ich keine 6% mehr, sondern schon Minimum über 6,5% in die Richtung kommen. Also zumindest langsam in die Richtung gehen. Ich glaube, man wird dann auch ein bisschen mutiger mit der Zeit oder sagt sich auch, okay, jetzt muss ich langsam Wohnungen machen oder kaufen, die sich noch besser rentieren.
Ja.
Genau. Und dann habe ich das Go von der Bank bekommen. Und dann waren wir auch, glaube ich, das war direkt nach dem Abschlussworkshop, bin ich Montag zum Notar gegangen und habe diese Wohnung gekauft. Genau, es war eine Sache von vielleicht anderthalb Monaten vom oder ein Monat von, ich habe das Angebot geschrieben, habe eine Zusage bekommen und war einen Monat später beim Notar ungefähr.
Ja, ja, toll. Also, jetzt, was hast du jetzt für ein Paket? Du hast bisher Wohnungen für 370.000, 380.000 Euro ungefähr. Wenn man das alles addiert, diese Schulden, die du auch hast, die zahlen sich gerade von selbst ab, während Geld übrig bleibt. Und zwar, wenn ich es mal auf Monatswerte beziehe, hast du ziemlich genau 2.000 Euro Kaltmiete gegenüber 1.691 Bankrate. Das, was dazwischen ist, lässt du wahrscheinlich in den Wohnungen liegen, ne? Weil du brauchst ja ein bisschen Rücklagen und Hausverwaltung und so weiter, oder?
Genau. Also ich habe dann ein eigenes Konto für aufgemacht, dass das getrennt von meinem privaten Konto ist. Gibt es ja heute massig Angebote und da soll das ganze Geld erstmal reingehen. Das soll dort sich ansparen. Ich habe ja auch bei Wohnungstilgungsaussetzung gemacht etc., dass ich so ein bisschen Puffer habe, der sich erstmal aufbaut als Rücklage für weitere Wohnungen.
Ja.
Genau.
Okay, das einfach, dass man das versteht, ne? Jetzt in, sagen wir mal, 20, 25 Jahren, je nachdem, wie schnell du dann fortfolgend tilgst, aber was ja ganz logisch ist, dass die Miete mit der Inflation mindestens steigt, in Jena wahrscheinlich deutlich. Wir können davon ausgehen, deine Bankrate bleibt für 10 Jahre erstmal, wo sie ist. Und deine Kaltmiete bleibt logischerweise nicht bei 2.000 Euro, sonst immer mehr Platz in der Kalkulation, bis da irgendwann auch freier Cashflow entsteht. Und gleichzeitig gehören dir einfach irgendwann Wohnungen im Wert von 400.000 Euro, die wahrscheinlich auch noch im Wert gestiegen sind. Irgendwann fällt dann die Bankrate weg und du kannst die Kaltmiete, die dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, 3.000, 3.500 Euro in Summe beträgt, die kannst du dann für dich einfach so behalten. Das ist ja schon mal eine funktionierende Altersvorsorge, muss man echt sagen.
Ich würde sagen, ich werde jetzt nicht im großen Luxus leben können, aber ich muss jetzt auch nicht Flaschen sammeln in der Rente, würde ich behaupten.
Und das ist okay. Ich meine, du hast ja dann ja deine Beamtenrente wahrscheinlich dazu, ne?
Ja, und die ist definitiv höher als die normale Rente, was ich eigentlich sehr schade finde, dass das so einen Unterschied ausmacht.
Schön, dass du das sagst, ne? Und, aber ja. Das, genau, also das ist ja schon mal super. Und jetzt hast du dir aber dann angefangen, größere Ziele zu setzen.
Genau. Ich bin ja in diese Idee gestartet, oder mit der Idee gestartet, okay, ich kaufe jetzt mal dieses Jahr eine Wohnung, also letztes Jahr so gedacht, habe dann halt 3 Wohnungen gekauft und habe irgendwie gemerkt, das funktioniert. Altersvorsorge habe ich jetzt soweit sicher und ich habe halt festgestellt, dass ich eigentlich, also mein Job macht mir Spaß, ich mache den auch gerne, aber ich sag mal, wenn ich in diesen, wie sagt man so schön, Status Fuck You komme, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, überhaupt im Podcast, so eine Schimpfwörter, wäre das eigentlich eine schöne Situation, dass ich einfach nur noch das machen kann, worauf ich Lust habe. Ob ich es dann mache, weiß ich nicht. Aber diese Situation alleine herzustellen, dass ich entscheide, wann ich morgens aufstehe, dass ich entscheide, was ich in nächster Zeit mache und das alles nur für mich mache teilweise, beziehungsweise auch für die Familie und so weiter, ist das ja schon irgendwo ein Anreiz geworden für mich. Also ich habe quasi dieses Mindset-Thema ein bisschen aufgeschnappt und was sind überhaupt meine Ziele im Leben? Und das habe ich mich halt irgendwann mal so hinterfragt. Möchte ich weiterarbeiten bis 60? Ich meine, mein Job, wie gesagt, macht Spaß, aber wenn du nachts 3-mal aufstehst dann auf dem Rettungswagen sitzt und dann halt dich Leute anrufen, naja, ich habe jetzt seit 5 Tagen Bauchschmerzen, aber heute geht's nicht mehr. Oder mit gepackten Koffern dir zum Rettungswagen entgegenkommen und dann sagen, naja, da muss ich die 500 Meter zum Krankenhaus nicht laufen. Da ist auch bei mir irgendwann eine Toleranzgrenze, wo ich sage, okay, will ich das mein restliches Leben durchführen? Oder will ich vielleicht die Hälfte arbeiten oder will ich vielleicht mal 3 Monate unbezahlten Urlaub machen? Darum geht es mir hauptsächlich, dass ich mehr Freiheit habe.
Ja, ja. Toll. Also ich glaube, toller Antrieb, sich Optionen hinzulegen. Und das wird gerne und oft vergessen. Und das ist natürlich, wenn man mit 37 oder mit 40 anfängt, muss man noch ein bisschen mehr Gas geben. Jemand, der mit 50 anfängt, kennen wir auch viele, auch wunderbar, muss man noch ein bisschen mehr Gas geben. Mit 20 hat man noch ein bisschen mehr Zeit und kann das ein bisschen langsamer angehen lassen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du diese Optionen im Leben haben willst. Ob der mit 50 kommt, mit 60, mit 65, keine Ahnung. Aber wo du wirklich diese Optionen haben willst und es brutal ist, wenn du dir die Optionen nicht hingelegt hast. Und wenn man dann sich ein bisschen schönere Optionen hinlegen kann mit mehr Freiraum, dann steigt halt massiv die Lebensqualität hinten raus. Deswegen ist es ein Long Game, wie wir irgendwie immer sagen. So, wie sieht das konkret aus? Was glaubst du, Nils, wenn wir jetzt in 5 Jahren einen Podcast machen?
Also manche sagen ja auch, man soll sich Ziele höher setzen, die eigentlich gar nicht erreichbar sind. Deswegen ist mein großes Gesamtziel, was ich jetzt selber noch nicht so richtig tasten kann, ist quasi, dass ich einfach nur ein Einkommen habe von 5.000 Euro netto ungefähr. Das würde mir ausreichen, um ein vernünftiges, entspanntes Leben zu führen. Ich meine, Ferrari ist ein schönes Auto. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Aber gut, ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht drüber meckern, wenn ich das noch erreichen würde. Aber mir würde einfach ein normales, freies Leben reichen. Und da denke ich, sind 5.000 Euro ein sehr guter Antrieb. Und mein nächstes Ziel ist eigentlich, in 5 Jahren Minimum 2.000 Euro Nettoeinnahmen zu haben durch Immobilien. Beziehungsweise 1.500 so in der Richtung.
Lass das kurz konkretisieren, worauf sich die Nettoeinnahmen beziehen. Das ist freier Cashflow aus Immobilien.
Genau.
Ja. Also zwischen deinen monatlichen Mieteinnahmen und deiner Bankrate sind 2.500 Euro Platz, beziehungsweise noch ein bisschen mehr, weil wir ja noch Rücklagen und Kosten und so weiter haben.
Genau.
Ja. Okay, dafür weißt du ja, was du tun musst eigentlich, ne?
Ja, Wohnung kaufen oder Häuser, besser.
Genau, was glaubst du, in welchen Engpass läufst du? Also Eigenkapital, beziehungsweise Bank, die irgendwann sagt, oder?
Also Banken gibt es ja in Deutschland 1.400, habe ich mal gelesen irgendwo. Das heißt, ich muss bei 1.400 Banken anfragen, wenn mich keiner mehr finanziert. Ich würde sagen, irgendeine werde ich da schon finden, die mich finanziert. Das größte Problem ist bei mir, das merke ich gerade selber, ist so ein bisschen das Eigenkapital. Also das einzusetzen oder halt eine Bank zu finden, die vielleicht mit Eigenkapital, was ich nicht wirklich einsetze, was ich dir nur zeige oder vielleicht eine Zeit lang gebe, so jemanden zu finden. Das ist aus meiner Sicht schwierig. Und ich bin gerade an dem Problem, also ich muss sagen, ich finde Wohnung schön, ich würde auch in Jena weitere Wohnung kaufen. Aber ich muss sagen, drumherum, ich gucke ja ein bisschen weiter, würde ich jetzt mehr auf Mehrfamilienhäuser gehen. Und das sind ja gleich mal wieder andere Kaufpreise und Summen. Und dadurch erreiche ich auch irgendwann diesen Punkt, dass die Bank mich nicht mehr als privaten Anleger sieht, sondern eher schon Richtung Geschäfts- oder Firmenkunde, sage ich mal, Geschäftskunde. Und da suchen die natürlich, da gucken die natürlich nach ganz anderen punkten. Ich merke es jetzt bei meiner Bank, weil wenn ich jetzt ein Haus kaufen würde, sagen wir mal für 400.000 oder 500.000, komme ich an die 750.000 ran. Und da hat meine Bankerin gesagt danach, bis 750.000 kann ich sie problemlos finanzieren. Darüber hinaus müssen wir viel mehr einwerten. Die Kaltmieten werden anders berechnet, also da wird viel mehr abgezogen. Und das sind halt Punkte, wo ich sage, okay, da muss ich irgendwie mehr an Eigenkapital rankommen, damit ich zumindest eine Sicherheit für die Bank habe oder auch für mich. Oder muss halt so gut verhandeln in den Kaufpreisen, dass ich quasi weiter unter Wert kaufe. Und das ist eigentlich jetzt eher so mein Antrieb, dass ich Wohnungen finde oder Häuser finde, die unter Wert sind und die ich noch entwickeln kann.
Ja, ja. Genau, ich meine, du hast mehrere Möglichkeiten. Ne? Also einfache Möglichkeit, du kannst natürlich auch eine Wohnung mal verkaufen mit Gewinn. Das ist so, machen das ja auch viele dann, die Eigenkapital zusätzlich generieren. Und wie du schon gesagt hast, Wertentwicklung. Also je mehr du bereit, also je mehr erstmal du kennst du dich schon relativ gut aus, je mehr du bereit bist, deinen Skill weiterzutreiben, glaube ich, und zum Beispiel auf Mehrfamilienhäuser zu beziehen und du entwickelst ein Mehrfamilienhaus, vielleicht kannst du ja mit dem, was hier noch Platz ist, schon irgendwie ein Mehrfamilienhaus kaufen, wo du selber dann Herr der Lage bist und alles entwickeln kannst und kannst einen deutlich größeren Sprung in der Wertentwicklung der Immobilie, unabhängig von einer sanften Mietentwicklung, ne, sondern wirklich durch eine Wertentwicklung des Objektes innerhalb von 1-2 Jahren erzeugen. Und dann hast du plötzlich größere Freiheiten bei der Bank. Du kannst vielleicht eine Kapitalbeschaffung machen oder den Wert anders monetarisieren oder einfach einen sehr viel höheren Cashflow, den du reinvestieren kannst. Also das passiert ja dann typischerweise, dass man, also wenn du jetzt einfach nur so weitermachen würdest mit kleinen Wohnungen zu diesen Preisen, dann bräuchtest du halt immer die Kaufnebenkosten als Eigenkapital. Genau. Und deswegen musst du ja quasi eins tiefer kommen in der Wertschöpfung. Und das könntest du natürlich mit einem Mehrfamilienhaus dann tun. Aber es ist halt viel mehr Arbeit. Aber das weißt du wahrscheinlich alles schon.
Genau, das ist aber auch der Plan, jetzt da ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken. Es ist halt mit Arbeit verbunden, Immobilie. Also passives Einkommen nicht wirklich, gerade am Anfang nicht. Aber mittlerweile muss ich sagen, wie gesagt, ich war bei der einen Wohnung 9 Monate lang nicht. Ich höre von meinen Wohnungen teilweise auch gar nichts. Also passiv ist es jetzt nicht. Man muss sich schon drum kümmern. Aber es ist jetzt auch nicht, dass ich da so viele Stunden mit verbringe. Wenn ich jetzt so ein Objekt kaufe oder gerade ein Mehrfamilienhaus, was ich entwickeln will und muss, dann ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit drin, das ist klar. Aber ich sehe ja irgendwo das Ziel, für was es ist. Und von daher macht es eigentlich auch schon wieder Spaß. Also es ist mittlerweile auch fast eine kleine Sucht geworden, würde ich mal sagen.
Ja, das hört man auch raus bei dir. Ja. Ja.
Genau, mit Eigenkapital, wie gesagt, ist immer das Problem. Entweder günstiger kaufen, aber selbst dann, ich merke es jetzt bei meiner Bank, hatte ich ein schönes Objekt, aber die sagt, können wir finanzieren, der Kaufpreis sehen wir bei 500.000 Euro ungefähr. Ich bin jetzt bei knapp 400.000 Minimum bei der Verhandlung, wenn jetzt nicht irgendwer noch dazwischen kommt und kaufe so gesehen schon unter Wert, kann da noch was entwickeln, also Mieten sind noch unterentwickelt, ich kann da noch Parkplätze vermieten, ich kann noch ein Dachgeschoss ausbauen, vielleicht noch 2-3 Garagen hinstellen, wie auch immer, sowas ist auf jeden Fall möglich. Balkone anbauen, dort die Energieeffizienz heben. Aber das Lustige ist, die Bank berechnet mir dann einen Stresstest, was in 10 Jahren zum Beispiel ist.
Ja.
Und das muss ich sagen, das sind, also da wird ja konservativ gerechnet, aber vom Allerfeinsten. Ne? Mhm. Da wird die Miete von jetzt angenommen, aber wir haben in 10 Jahren ungefähr 8% Zinsen. Mhm. Wo ich sage, okay, die Zinsen können steigen, aber die Mieten dürfen nicht steigen. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, okay, da komme ich auch an die Grenze bei meiner jetzigen Bank langsam, wo ich sage, okay.
Würde ich sagen, gibt es ja andere Banken. Also
ja. Das,
ja, ja. Das ist ein typisches Problem.
Genau.
Aber je mehr du dann wahrscheinlich auch mit anderen Banken sprichst, je mehr du als Investor sowas auch schon mal getan hast, desto leichter wird es dann auch. Also wenn du schon 2 Mehrfamilienhäuser entwickelt hast, bewiesen hast, dass du so eine Mietentwicklung an dem Standort hinlegen kannst, dann wird es auch wieder einfacher und so. Ne? Also ja, aber typisch, genau ein ganz typischer Punkt, über den du rauskommen musst, kannst du noch ein paar kleine Wohnungen kaufen oder du kannst dich jetzt schon darauf vorbereiten, wenn es noch größer werden soll, dass du noch ein paar andere Dinge tust.
Genau, ich hatte jetzt eine Wohnung in einem Haus, was ich in Erfurt, also wo ich dort schon eine Wohnung habe, angeboten bekommen. Dort hätte mir die Bank, sag ich mal, 98.000 Minimum gegeben. Ich bin jetzt dort bei 85.000, was ich verhandelt habe. Aber aufgrund der niedrigen Miete schieße ich mir für die nächsten 3 Jahre so ins Bein. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, das mache ich nicht, weil das ist ja mein Plan, ist ja weiterzukommen. Obwohl das eigentlich ein Top-Objekt ist, sobald er auszieht, habe ich dort eine 8% Rendite. Aber wenn der nicht auszieht in den nächsten 3 Jahren, und das Risiko habe ich, bin ich für die Banken erstmal nicht so schön oder sieht es nicht so schön aus.
Ja, es ist gut, dass du auf sowas jetzt achtest, weil das kannst du ja immer noch, kannst ja in 2 Jahren, dann bist du schon wieder eine Etage höher und ist alles kein Problem, dein nächstes Mehrfamilienhaus zu finanzieren, dann kannst du so eine Wohnung auch noch mitnehmen und dir reinlegen, weil du weißt ja dabei den Wert, aber jetzt gerade ist vielleicht nicht ganz so schlau. Ja.
Das ist, glaube ich, auch am Anfang normal, dass es halt nicht so wie immer bei Leuten klingt, die das schon länger machen. Auch die haben ja irgendwann mal diesen Punkt gehabt, wo sie sich erstmal beweisen müssen, auch bei Banken.
Jeder, ja.
Genau. Das ist jetzt halt ein bisschen zäh, sage ich mal, aber es ist halt wieder Arbeit und einfach machen, würde ich mal behaupten.
Genau so ist es. Nils, vielen herzlichen Dank für die mega spannenden Einblicke. Ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und, glaube ich, eine Inspiration für wirklich jeden, der zuhört, guckt, was der Nils alles anders macht, macht die Dinge auch und startet, wenn ihr jetzt noch nicht gestartet habt. Danke, Nils. Ciao.
Mach's gut.